Lektion Nummer 13, Gaben des Heiligen Geistes. Lass uns zusammen diesen Vers lesen. So auch ihr, da ihr nach geistlichen Gaben eifert, so strebt danach, dass ihr überreich seid zur Erbauung der Gemeinde. 1. Korinther 14, 12. Halleluja. Ein ganz wichtiger Vers. Ganz wichtiger Vers. Apostel Paulus, er sagt, ihr eifert nach geistlichen Gaben. Das ist seine erste Behauptung in diesem Vers. Ihr eifert nach geistlichen Gaben. Und interessant, dass er dann sagt, so strebt danach, dass ihr überreich seid. Das heißt, dass ihr noch mehr geistlichen Gaben habt. Ganz wichtige Informationen. Geistlichen Gaben sind wichtig. Wir sollen danach eifern und wir sollen noch streben, nacheifern, noch streben, überreich, noch mehr haben. Ja, zur Erbauung der Gemeinde. Auch ein wichtiges Detail. Die Gaben sind nicht für uns selbst, dass wir uns rühmen und etc., aber zur Erbauung der Gemeinde. Die Gaben des Heiligen Geistes. Wir haben so viel über den Heiligen Geist geredet und ich wundere mich immer, wie viel Gott uns schenkt. Ja, weil im Evangelium geht es um der Rettung unserer Seele, dass wir die Vergebung der Sünden bekommen, dass wir zum Himmel gehen. Das ist der Kern der Sache. Aber Gott könnte sagen, okay, jetzt seid ihr errettet, gut, dann ja, lebt weiter, lebt ein langweiliges Leben, bis ihr stirbt. Ne? Und dann geht ihr zum Himmel und in die ganze Ewigkeit durch Harfe spielen. Ne? Ich muss das sagen, weil jemand einmal gesagt hat, ja, ich will nicht zum Himmel gehen, weil es langweilt mir die Idee, in die ganze Ewigkeit durch Harfe zu spielen. Ne? Und darum sage ich auch immer, ja, die Ewigkeit wird anders aussehen, wie die meisten denken. In den Ewigkeiten werden wir auch viele Aufgaben haben, bin ich überzeugt. Wir werden viele Aufgaben haben, wir werden viele interessante Sachen machen. Aber interessant ist auch, es geht hier in diesem Leben nicht nur um die Errettung. Es geht um die Errettung, aber Gott sagt, ich habe noch Geschenke für euch. Das heißt, die Gaben, Gaben heißt Geschenke. Wir könnten ja sagen, Geschenke des Heiligen Geistes sind Geschenke, die er uns gibt. Ja, er liebt uns so sehr, dass er uns errettet und dann noch sagt, so, jetzt habe ich noch eine Fülle Geschenke für euch, ein Zimmer voller Geschenke für euch oder noch mehr. Und diese Gaben, diese Fähigkeiten, um Sachen zu tun, die wir vorher nicht konnten. Was wir schon vorher gelesen hatten, 1. Korinther 12, 11, ne, dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, dem jeden persönlich zuteilt, wie er will. Auch eine wichtige Information, der Heilige Geist entscheidet, welche Gabe er uns geben möchte. Er entscheidet das. Darum können wir uns auch nicht vergleichen und sagen, ja, aber ich habe diese Gabe, aber ich möchte eine andere Gabe und so weiter. Wir sollen uns nicht vergleichen. Das sind Geschenke. Ja, warum hat mir Gott diese Gabe gegeben? Warum hat mir der Heilige Geist mir jene Gabe gegeben? Ja, egal, weil er das möchte. Weil er sich entschieden hat. Weil er dieses Geschenk machen wollte. Aber wir können streben, dass wir mehr haben. Das heißt, wir können beten. Wir können hingehen und sagen, bitte, Heiliger Geist, gib mir mehr Gaben. Oder gib mir mehr von der Gabe, was du mir schon gegeben hast, noch mehr und so. Wir können streben, wir können bieten, sollen wir machen sogar. 1. Korinther 14, 1, da steht es, ne? Dass wir zum Beispiel die Gabe der Weissagung, ne? Strebt nach der Liebe, doch bemüht euch auch eifrig um die Geisteswirkungen, am meisten aber, dass ihr weissagt, ne? Weissagung soll die wichtigste Gabe sein, ja, weil durch sie können wir besser evangelisieren, weil wir dann die Menschen ansprechen in ihrem persönlichen Leben. Das heißt, dass der Heilige Geist uns offenbart, welche Probleme diese Person hat, sodass wir sie mehr direkt ansprechen können und so mehr Erfolg haben in der Evangelisation. Das erzählt der Apostel Paulus hier in 1. Korinther 12, könnt ihr nachlesen, nachher. Der nächste Vers war Hebräer 2,4, wobei Gott sein Zeugnis dazu gab mit Zeichen und Wundern und mancherlei Kraftwirkungen und Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Wie gesagt, einige Sachen, die wir vorher nicht so gut konnten. Darum ist wichtig, dass wir unterscheiden zwischen Talente und Gaben. Talente könnten wir auch nennen natürliche Gaben ist auch ein anderer Name für Talente. Das heißt, Sachen, die wir können von Natur aus. Es gibt Menschen, die jetzt gut Musik spielen können, es gibt andere, die gut jetzt mit Mathe umgehen, andere, die gut in Chemie sind und andere, die viel gut organisieren können und andere, die gut sprechen können und gut singen können und so weiter. Das sind Naturtalente. Aber hier geht es um Talente, die wir bekommen, nachdem wir uns bekehren. Das heißt, nachdem wir erfüllt wurden vom Heiligen Geist, nachdem wir getauft wurden im Heiligen Geist. Und dann bekommen wir Fähigkeiten, die wir vorher nicht hatten. Ich sage als Beispiel mein eigenes Leben. Ich habe nie gedacht, dass ich einmal so eine Arbeit mache, wie ich jetzt mache, mit so viel Jüngerschaft und so. Ich habe immer gedacht, dass sowas, dafür bin ich nicht fähig oder so. Früher habe ich mir das nie vorgestellt. Aber wenn ich immer bete und so, dann sagt mir der Heilige Geist, mach diese Arbeit. Und dann sage ich, ja, aber ich kann die nicht. Aber der Heilige Geist gibt mir Ideen, der gibt mir Kraft. Und dann schaffe ich das. Und das ist auch ein Wunder. Und wichtig ist, dass wir das spüren. Das ist ein Wunder. Und wenn wir so denken, ja, aber welche Gabe habe ich dann? Dann sollen wir nicht denken, ja, ich habe diese und jene Gabe, weil ich da vor meiner Bekehrung ich gut dies und das machen konnte, darum habe ich diese und diese Gabe. Das sind natürliche Gaben, das sind Talente. Aber jetzt will der Heilige Geist kommen, zu dir kommen und sagen, ja, ich möchte dich in einen völlig anderen Bereich benutzen, wie jetzt. Und du denkst, aber das schaffe ich nicht. Ja, genau deswegen brauchst du eine Begabung von Gott. Und dann wirst du auch sehen, dass es ein Wunder ist, weil du das schaffen wirst. Ja, weil alles, was wir von Natur aus schon können, dafür brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes nicht. Wir brauchen seine Kraft nur für die Sachen, die wir nicht können. Und wenn wir die geschafft haben, dann sehen wir, ja, das war Gott. Ja, und darum ist wichtig, dass wir diesen Prozess verstehen. Ja, die geistlichen Gaben, die sind kein Zeichen von Heiligkeit, geistlichen Fortschritt. Und so ist wichtig, dass wir wissen, dass ja, wenn jemand zum Beispiel die Gabe der Prophezeiung hat, ich kenne einige Leute, die ganz stark diese Gabe der Prophezeiung haben. Das heißt, wenn diese Leute anfangen zu reden, das, was sie sagen, geschieht. Ein Beispiel, diese Arbeit, die wir in Bielefeld gemacht haben, das war eine Prophezeiung, die wir bekommen hatten vor 3 Jahren. Eine Schwester, die hat gesagt, ihr werdet eine Arbeit machen, so und so und so, und die haben gesagt, das schaffen wir nicht. Ich habe sogar gesagt, das möchte ich gar nicht. Später erzähle ich euch die ganze Geschichte, weil die Art und Weise, wie diese Prophezeiung gekommen ist, dann habe ich die zuerst einmal falsch verstanden. Aber das ist dann geschehen, das ist der Punkt. Es gibt Leute, wenn die was sagen, dann passiert das auch. Ja, nicht weil sie das sagen, sondern in diesem Moment, wo sie sprechen, dann haben sie dann auch gebetet, privat. Und wenn sie mit uns sprechen, dann haben sie eine Offenbarung bekommen, im Moment, wo sie gebetet haben oder in diesem Moment. Und dann redet ja Gott durch diese Personen. Das heißt, Gott hat dieser Person eine Offenbarung gegeben. Und dann ist das auch wahr, dann wird das auch geschehen. Und dann kommen Leute, jetzt ist der Punkt, wo ich hier gerade geredet habe, kommen Leute und denken, wow, diese Schwester, wenn sie redet, dann alles, was sie sagt, geschieht. Dann denken diese Leute, dass diese Schwester oder dieser Bruder heiliger ist als alle anderen. Oder dass die Tatsache, dass diese Person diese Gabe hat, ein Beweis ist, dass diese Person fehlerfrei ist. Oder dass diese Person wie kann man sagen, auserwählt ist von Gott oder dass diese Person besser ist als alle anderen oder sowas in der Art. Ne? Nein, ganz, ganz falsch. Das ist kein Beweis für gar nichts, weil das ist ein Geschenk Gottes, ein Geschenk. Es gibt Leute, die ganz toll prophezeien und dann in Ehebruch fallen oder andere Sünden machen, klauen oder so. Das ist logischerweise nicht schön, das ist hässlich, aber darum sage ich es. Es ist kein Beweis. Wenn jemand die Gabe der Prophezeiung hat, dann ist es ein Geschenk Gottes. Und alle anderen Gaben, das sind Geschenke Gottes. Und wenn jemand ein ganz tolles Geschenk hat, sollen wir danken, sollen wir Gott loben, sollen wir nutzen. Aber nicht denken, ja, das ist eine besondere Person, die wurde auserwählt von Gott oder sowas. Nein, nein, nein. Wir alle können geistliche Gaben bekommen. Nur diese Gaben sind unterschiedlich. Einige sind mehr so offensichtlich. Einer bekommt eine Gabe, dass er ganz toll predigen kann. Und dann kommt ein anderer und sagt, aber meine Gabe, niemand schaut auf mich, weil meine Gabe ist, zu dienen oder so, oder die Liebe. Ne? Ja, alle Gaben sind wichtig. Alle Gaben sind wichtig. Nur einige, die sind mehr so vor anderen Menschen oder so. Und das ist auch gefährlich. Das heißt, Menschen, die jetzt eine Gabe bekommen, die sie sehr projiziert, die sie sehr sichtbar macht, ja, die unterliegen die Gefahr, die Versuchung, auch zu fallen, auch stolz zu werden, etc. Ist gefährlich auch. Ne? Muss auch viel beten. Muss ja viel, viel beten, wenn man so eine Gabe bekommt. Oder wenn man so eine Gabe möchte, soll man viel, viel beten, um zu schauen, ob wir wirklich bereit sind dafür. Wie viele Gaben gibt es? Es gibt Leute, die dann solche Gabensliste machen, die da, ja, sie summieren, die addieren ja 1. Korinther 12 und Römer 12 und Galater 4. Das sind die drei Kapitel, wo es geredet wird über die Gaben. Und dann gibt es Leute, die da Listen machen von Gaben. Und das ist hilfreich, okay, dass man solche Gaben vor Augen hat. Aber es gibt Leute, die das dann begrenzen. Die sagen, das sind die Gaben. Das sind die Gaben. Aber das ist falsch, weil der Heilige Geist, der kann uns andere Gaben geben, die gar nicht da stehen. Ja? Für Gott zu arbeiten in anderen Bereichen, die es zur Zeit, vor 2000 Jahren gar nicht gab. Ja, vielleicht gut mit dem Computer umzugehen, über Internet evangelisieren mit Technik umzugehen, mit Aufnahmen oder so, wie ich das auch mache zum Beispiel, meine ganzen Aufnahmen da zu konvertieren und konfigurieren und hochladen und so weiter. Es ist auch eine Menge Arbeit und musst du viel können, um so das zu machen. Ist nur ein Beispiel von Sachen, die es vor 2000 Jahren nicht gab, die es heute gibt. Und da gibt es Leute, die auch damit umgehen müssen für das Reich Gottes. Das heißt, die Gaben, die sind unendlich. Und auch die gleichen Gaben sind unterschiedlich. Wenn jemand eine Gabe der Evangelisation hat, dann und der andere auch eine Gabe der Evangelisation, aber einer hat die Gabe der Straßenevangelisation, der andere hat die Gabe der Evangelisation in der Nachbarschaft und der andere hat die Gabe der Evangelisation durch Radio und der andere hat eine Gabe der Evangelisation von Kindern und so weiter. Das heißt, man kann das nicht begrenzen, man kann das nicht in einer Kiste packen. Der Heilige Geist, der ist der ist der Geist der Kreativität, der schafft immer Neues. Und ich beweise das auch hier mit diesen Vers, 1. Korinther 12, 9 und 28, wo die Rede ist von Gaben der Heiligung, der Heilungen, Gaben der Heilungen im Plural. Das heißt, es gibt verschiedene Gaben der Heilung. Es gibt Menschen, die jetzt die Gabe haben, Krebskranke zu heilen und andere haben die Gabe, Menschen, die jetzt einen kürzeren Bein haben, den so zu lang machen wie der andere. Und da gibt's unendliche Beispiele von Gaben der Heilung. Und jede ist anders. Das möchte ich einfach sagen. Jede Gabe ist anders. Und darum sollen wir, sagen wir, ganz genau unseren Geist abtasten. Das ist das Ziel der Sache, dass wir sagen, welche Gabe habe ich? Ja, dann können wir unseren Blick werfen auf 1. Korinther 12, auf Römer 12, auf Galater 4 und sagen, ja, schau mal, lass mal schauen, welche Gaben es gibt, aber nur als ein Anstoß, nur als so ein Anfanggedanke. Und wenn man dann merkt, oh, meine Gabe ist in dieser Richtung, aber ja, jede Richtung hat auch Unterrichtungen, ne? Das heißt Abspaltungen von der Richtung. Es gibt Norden, Westen und Osten, aber es gibt Nordosten und es gibt Nordnordosten und Nordostwesten etc. etc. Ne? Das heißt, so auch in den Gaben. Es gibt die Gabe der Evangelisation, der Lehre, der Seelsorge, aber dann gibt es da die Töne, die Zwischentöne sozusagen. Ne? Und alles soll dem Herrn dienen, das heißt seinen Reich dienen, seine Gemeinde dienen, die Menschen, die ihnen folgen und so weiter. Und alle Menschen auch werden gedient. Die Gabe der Liebe oder des Dienstes und so, oder auch der Evangelisation dient allen Menschen, nicht nur die Christen. Das heißt, das Reich Gottes, die Erweiterung des Reich Gottes oder die Befestigung des Reich Gottes. Gut, Arten von Gaben. Ja, da habe ich hier vier Punkte genannt. Vier Arten, die jetzt so, sagen wir so, wie gesagt, Nord, Süden, Westen und Osten sind. Ne? Und dazwischen gibt es viele andere. Nummer 1, Dienst, Nächstendienst, Bedienung. Zum Beispiel Diakon. Ne? Diakon ist ein Helfer. Das griechische Wort Diakon bedeutet Helfer. Nummer 2, Ämter zur Gemeindeleitung, Älteste, Aufseher bzw. Pastor. Das ist auch eine Richtung von, ist ein Dienst, eher ein Dienst als eine Gabe. Es gibt nicht die Gabe des Aufsehers oder die Gabe des Ältesten. Das ist ein Dienst, bevor wir Gott dienen. Ja, jemand wird ein Ältester, nicht weil er eine Gabe hat, sondern weil er gewählt wird von der Gemeinde oder von einem Missionar oder einem anderen Gemeindeleiter. Aber es geht um den Herrn dienen. Nummer 3, Dienste der Gemeindegründung und Bau. Das sind schon Gaben. Epheser 4,11, wir kennen, ich habe schon 1000 Mal genannt, Apostel, Prophet, Evangelister, Hirte und Lehrer. Und Punkt Nummer 4, Wunderkräfte, Prophetie, Heilung und so weiter. 1. Korinther 12 und Römer 12, das sind diese Gaben wie Heilung und Predigen in anderen Sprachen. Das heißt, in einer Sprache, die wir nicht kennen. Vielleicht ist da jemand unter unseren Zuhörern, die eine andere Sprache beherrscht oder aus einem anderen Land kommt und Deutsch nicht versteht. Und Gott schenkt uns die Gabe, in dieser anderen Sprache zu predigen. Das ist ein Beispiel von dieser Gabe, der predigt in anderen Sprachen. Aber Prophetie, Heilung, das sind Wunderkräfte. Das sind Sachen, die jetzt wir nicht bestimmen können. Wir können nicht sagen, heute werde ich prophezeien oder heute werde ich heilen. Das sind so Sachen, die jetzt immer Wunder sind. Und Wunder sind immer per Definition nicht kontrollierbar. Ne? Gut, die geistlichen Gaben gelten heute weiterhin. Ja, es gibt Leute, die das behaupten. Wir sollten uns fragen, warum behaupten Leute, dass es die geistlichen Gaben nicht mehr gibt? Weil, wenn wir so ganz normal die Bibel lesen, das ist mein Eindruck, dann kommen wir schon zum Schluss, dass es die geistlichen Gaben gibt. Das heißt, wenn du keine Gemeinde besucht hättest und mit niemandem dich unterhalten hättest, nur die Bibel gelesen, dann würdest du schon auf Römer 12, 1. Korinther 12 und Epheser 4 kommen und sehen, dass da die Rede ist von geistlichen Gaben. Und dann würdest du denken, ja, okay, diese Gaben, die sind auch für mich. Ne? Niemand würde so, ich sag mal so, auf die Idee kommen zu sagen, ich habe Römer 12 gelesen, 1. Korinther 12 und Epheser 4 und bin zum Schluss gekommen, dass dort geschrieben ist, der Apostel Paulus durch diese Kapitel sagen will, dass diese Gaben heute nicht mehr gültig sind. Ne? Niemand kommt zu diesem Schluss, nur Menschen, die jetzt einen Grund dafür haben. Die haben einen Bewegungsgrund, warum für denen interessant ist, dass die geistlichen Gaben nicht mehr gibt. Welcher Beweggrund ist das? Ja, ich würde sagen Eifersucht vielleicht, weil sie schauen, die sehen, ja, in anderen Gemeinden gibt es die geistlichen Gaben, in unserer Gemeinde gibt es die nicht. Was machen wir dann? Ne, die berühmte Flucht nach vorne, zu sagen, ja, die anderen sind falsch. Ja, warum? Ja, da müssen wir schon irgendwie ein Argument her, ja, weil, und dann fangen diese Argumentationen, ne? Dann finden die irgendeinen Bibelvers, um zu beweisen, in Klammern, dass die es nicht mehr gibt. Darum ist wichtig, dass ich ja hingehe und sage, nee Leute, es gibt genügend biblische Beweise, dass die geistlichen Gaben noch heute gelten. Zum Beispiel hier der Apostel Paulus, weil einige sagen, nee, die geistlichen Gaben, die wurden nur gegeben der Leute, die bei Pfingsten gegenwärtig waren, weil der Heilige Geist wurde ausgegossen in Pfingsten und die Menschen, die da gegenwärtig waren, diese 120, die ne, den Heiligen Geist empfangen haben, die dann diese Geistestaufe bekommen haben, die haben diese Gaben bekommen, der Heilung und so weiter, aber nur die. Ja, versteht, das ist so ein Argument. Aber wenn wir schauen, zum Beispiel Paulus, der hat sich 7 Jahre nach Pfingsten bekehrt, und wir wissen, dass er einige Wunder getan hat, viele Wunder getan hat, dass er von der Schlange gebissen wurde und ist nicht gestorben und hat gebetet für viele Menschen und die wurden geheilt. Und ne, da könnten wir viele, viele Geschichten erzählen, wo Paulus, der Apostel Paulus, Wunder getan hat. Und diese Gemeinden, wo diese Briefe geschrieben sind, Römer, Korinther und Epheser, ne, weil Römerbrief ist an die Gemeinde von Rom, Korintherbrief an die Gemeinde von Korinth und Ephesus, die Gemeinde in der Stadt Ephesus, diese drei Briefe, die über die Gaben reden, wenn jetzt in dieser Gemeinde Leute waren, die nicht in Pfingsten gegenwärtig waren, dann müsste der Apostel Paulus schon sagen, hey Leute, dieser Brief oder dieser Teil dieses Briefes richtet sich nur an diese Personen, die dort gegenwärtig waren. Versteht ihr? Wenn das dann der Fall wäre, dass die geistlichen Gaben nur für die Leute waren, die da in Pfingsten gegenwärtig waren. Aber nein, der Apostel Paulus redet im Kapitel 12, Römer Kapitel 12, über die geistlichen Gaben an Menschen, die die allermeisten oder wenn nicht alle, nicht in Pfingsten gegenwärtig waren. Und auch das gleiche mit Korinth und mit Ephesus. Darum merken wir, dass diese Briefe gerichtet waren an Menschen, die nicht in Pfingsten gegenwärtig waren. Und der Paulus sagt, ne, wie wir gelesen haben, ganz am Anfang, so auch ihr, da ihr nach geistlichen Gaben eifert, so strebt danach, dass ihr überreich seid. Diese Leute in Korinth hatten viele geistlichen Gaben. Und Paulus sagt, ihr sollt noch mehr haben. Und auch in Korinth wohnte keiner der 12 Apostel, weil einige sagen, ja, das waren nur die 12 Aposteln. Ja, aber in Korinth lebte keiner der 12 Aposteln und trotzdem gab es viele geistlichen Gaben. Und interessant, sehr interessant, hier auf Seite 81 ganz oben, ne? Der Apostel Paulus, der fordert, dass man sie sucht in 1. Korinther. Nicht nur im Vers 12, aber auch im Vers 1, was ich vorher gelesen habe und so weiter. Er fordert, er sagt, Leute, sucht die geistlichen Gaben. Interessant, dass er das tut, weil durch das restliche Buch 1. Korinther merken wir, dass es viel Unsinn getrieben wurde mit den geistlichen Gaben. Das ist ein anderes Argument, was viele heutzutage sagen, ja, es wird so viel Unsinn getrieben, ne? Das heißt, die sagen, besser lasst man die Finger von den geistlichen Gaben, weil es viel Unsinn getrieben wird mit den geistlichen Gaben. Aber der Apostel Paulus hat das nicht gemacht. Er hat nicht gesagt, Leute, es gibt falsche Prophezeiungen. Darum, was machen wir? Verbieten alle Prophezei. Alle Propheten sollen den Mund halten, dass es keinen Unsinn mehr gibt, dass es keinen Missbrauch mehr gibt. Nein, er hat gesagt, Leute, passt euch auf gegen den Missbrauch, nutzt die Gaben für die Erbauung, hört auf, die Gaben zu benutzen für die Eitelkeit und so weiter, hört auf damit, nutzt sie für die Erbauung der Gemeinde und sucht sie noch mehr. Ja, weil ja, es gibt einiges Falsches, was im Namen des Heiligen Geistes gemacht wird. Zum Beispiel, dass jetzt Leute in Gottesdienste alle umfallen oder anfangen zu schreien wie ein Hund oder solche Sachen. Das sind ganz schreckliche Sachen. Das ist ein Missbrauch vom Namen des Heiligen Geistes. Aber der Apostel Paulus sagt nicht, Leute, hört auf mit den Gaben. Nein, er sagt, richtet den Kompass in der richtigen Richtung. Wir müssen den wieder einstellen. Der ist ein bisschen, der zielt in der falschen Richtung. Wisst ihr, so ein Kompass, der basiert auf Magnetismus. Ihr wisst, was ich meine, ein Kompass. Dieses Gerät, was immer nach Norden zielt. Ihr wisst, was ich meine. Schwester Nelly und Stefan, ein Kompass, der zielt immer nach Norden, weil die Nadel, die wird angezogen vom Pol, vom magnetischen Pol der Erde. Aber manchmal befinden sich metallische Gegenstände in der Nähe von so einem Kompass und die ziehen dann diese Nadel in einer ein bisschen andere Richtung. Und darum muss man auch aufpassen, wenn man Kompasse benutzt, dass man die immer auch weit weg von anderen metallischen Gegenständen benutzt, dann, damit die Ausrichtung dann auch perfekt ist. Und das ist so ein Beispiel. Diese Korinther, die hatten eine falsche Ausrichtung, die haben die Gaben benutzt, um sich dadurch selber zu profilieren. Das war falsch. Aber der Apostel Paulus sagt nicht, okay, dann lass uns aufhören damit. Nein. Er sagte, sucht noch mehr, aber für die Erbauung. Das ist der Punkt. Mehr suchen für die Erbauung. In 1. Korinther Kapitel 12 wird es ganz deutlich, dass diese Gaben für alle glaubende Christen sind. Weil einige sagen, ja, das sind nur für die Apostel oder nur für Menschen jener Zeit. Und hier in diesem zweiten Abschnitt von der Seite 81 habe ich diese Worte betont. 1. Korinther 12, 7 und 11. Jedem, Vers 13, alle, Vers 18, die Glieder, jedes Einzelne. 25, die Glieder gleichermaßen füreinander. 27, jeder. Und dann merken wir, dass es die Rede ist, jeder, alle. Und im Epheser könnt ihr das gleiche Phänomen sehen. Im Epheser Kapitel 4 redet der Apostel Paulus 6-mal in solchen Worten, wo er sagt, jeder Einzelne, alle. 6-mal, Epheser 4, 6-mal, hier 1. Korinther 12, auch, ich weiß nicht wie viele Mal, hier 1, 2, 3, 4, 5, das sind dann 11-mal zumindest plus in Römer 12, wo es steht, jeder. Das heißt, jeder, was heißt jeder? Jeder ist jeder. Jeder sind alle, sind wir alle. Wir sind auch jeder. Wir sind auch ein Teil davon. Wir sind auch ein Teil vom Leib Christi. Darum sind die Gaben auch für uns. Gut, nächste Überschrift. Welche Kraft treibt die Gemeinde heute? Ganz wichtige Frage. Ja, weil die Gemeinden, die sagen, es gibt keine geistlichen Gaben mehr, die merken gar nicht, was für eine schreckliche Folge diese Aussage hat. Weil die Gaben, die sollen dienen für die Erbauung der Gemeinde. Aber wenn heute die Gaben nicht mehr da sind für die Erbauung der Gemeinde, wie soll dann die Gemeinde erbaut werden? Versteht ihr? Das ist eine ganz schlimme Frage. Wie soll dann die Gemeinde erbaut werden? Welche Kraft soll dann heute die Gemeinde erbauen? Welche Antwort bleibt dann übrig? Ja, die menschliche Kraft. Das heißt, in der Zeit des Neuen Testaments war die Kraft des Heiligen Geistes, was die Gemeinde erbaut hat. Und heute ist dann die menschliche Kraft, die Gemeinden erbaut, ist so richtig? Nein, das ist völlig falsch. Die gleiche Kraft, die die Gemeinden zur Zeit des Neuen Testamentes erbaut hat, erbaut auch heute die Gemeinden. Das ist der Punkt. Darum ist wichtig, dass die geistlichen Gaben noch heute, dass die es noch heute gibt. Weil, ja, das ist doch die Kraft, die die Gemeinde erbaut, die geistlichen Gaben. Und wenn die nicht sind, dann bleibt was übrig, ja. Menschliche Überlegungen, menschliche Planungen, menschliche Organisation, menschliche Strukturen, alles, was Gott nicht gefällt. Gott hat nicht gesagt, geht hin und baut Gemeinden auf menschlichen Gedanken, Strukturen und Kraft. Nein, was die Gemeinde bauen soll, ist die Kraft des Heiligen Geistes, die Weisheit des Heiligen Geistes, die Führung des Heiligen Geistes. Logischerweise sind es immer Menschen, die Gemeinden erbauen. Die Frage ist aber, aus welcher Weisheit bzw. Inspiration tun sie es? Aufgrund menschlicher Überlegungen oder aus der Kraft der Geisteswirkungen? Aus biblischer Sicht ist der Heilige Geist weiterhin derjenige, der die Glaubenden mit Gaben befähigt, die Gemeinde Jesu zu erbauen. Halleluja, Halleluja. Hier sollten wir merken, den riesen Unterschied zwischen diese zwei Arten zu denken. Weil ich kenne wirklich Gemeinden, die das dann auch ausleben, die dann den Heiligen Geist, ja, ich sag mal so, unter den Teppich kehren oder in einer Schublade tun und sagen, wir bauen jetzt Gemeinde. Wir organisieren unsere Gemeinde. Wir wissen ganz genau, wir Menschen wissen es ganz genau, wie man eine Gemeinde organisiert. Wir müssen nur dies und das, wir brauchen Gebäude, wir brauchen Geld, wir brauchen eine Liturgie, wir brauchen Lieder, wir brauchen Musikinstrumente und wir stellen eine Uhrzeit fest von 10 bis 11 und wir werben für die Gemeinde und so weiter und dann wird alles glatt laufen. Ich kenne viele Gemeinden, die so funktionieren, wo die Menschen sich selbst vorgenommen haben und sich selbst auf die Brust klopfen und sagen, wir organisieren die Gemeinde. Ja, aber das ist völlig bibelwidrig. Gott will die Gemeinde organisieren, der Heilige Geist will die Menschen Weisheit schenken, um die Gemeinde organisieren, aber viel mehr als Weisheit, sogar Kraft, Wunderkraft, damit die Gemeinde mehr als organisiert wird, sondern dass sie wächst, dass sie voll Gott ist, voll Power, voll Feuer ist. Da ist ein Unterschied, da ist ein Riesenunterschied zwischen diese zwei Art und Weise, wie man Gemeinde organisiert. Ich werde sauer, wenn ich so denke, warum machen die Menschen sowas? Warum tun die sowas? Ja, weil sie den Heiligen Geist nicht akzeptieren, weil sie den Heiligen Geist nicht lieben, weil sie alles immer so, ich sage mal so, alles im Voraus geplant haben wollen. Ja, die Deutschen haben dieses Problem. Immer im Voraus geplant. Schon am Mittwoch wollen sie wissen, welche Lieder sie singen wollen, über welchen Text gepredigt wird und wie lange alles dauern wird und so weiter und so weiter. Ja, alles nicht schlimm. Wir können alle Sachen organisieren, aber der Heilige Geist, der soll auch Raum haben. Das heißt, wenn diesmal wir jetzt zwei Lieder singen, die nicht geplant waren, oder wenn die Predigt jetzt ein bisschen länger oder ein bisschen kürzer, oder vielleicht im letzten Moment ja das Thema gewechselt wird, alles locker. Das heißt, wenn der Heilige Geist das so führt, Ich habe mich, ich sage mal so, ich habe eine Lektion gelernt oder ich habe mich gewundert, als ich mal in einer Gemeinde gepredigt habe, in einer freien evangelischen Gemeinde gepredigt habe. Und nach dem Gottesdienst hat mir einer angesprochen und gesagt, ja Bruder, du hast vergessen, nach der Predigt zu beten. Und das war für mich eine große Lektion. Was habe ich damit gelernt? Ja, dass auch in freien Gemeinden viel Religiosität ist, dass die Menschen denken, ja, ein Gottesdienst muss immer so ablaufen, ne, so und so und so, und der Prediger predigt und nach der Predigt betet immer der Prediger. Ne? Aber warum? Ne? Es steht nicht in der Bibel, nach der Predigt musst du beten oder so. Ne? Kann auch anders kommen. Ne? Es kann auch anders sein. Und das war eine Lektion für mich, wo wir immer wieder sagen müssen, ja Leute, aber lass mal den Heiligen Geist wirken. Lass mal den Heiligen Geist die Sache führen. Ne? Lass den Heiligen Geist uns die Weisheit geben. Und wenn wir ihn zulassen, dass er die Weisheit gibt, dann wird er mehr geben als Weisheit. Dann wird er eine Bombe platzen lassen in dieser Gemeinde. Ne? Und das wollen viele nicht. Die wollen nicht. Die wollen alles immer gleich, immer alles perfekt, immer alles. Ne? Die haben Angst, wenn irgendwas auch so ein bisschen aus dem Rahmen fällt, dann fangen sie schon an zu zittern vor Angst. Ne? Und das ist falsch. Wenn wir den Heiligen Geist fordern, wissen wir, dass der Heilige Geist immer was ändert. Er ist kreativ. Er will immer zeigen, dass er da ist. Immer zeigen, dass er lebendig ist. Und dann muss er immer machen, dass irgendwas schief läuft. Ein geistgeleiteter Gottesdienst geht immer ein bisschen schief. Da ist immer was, außer dem Plan fällt. Ne? Und wenn jemand sich darum ärgert, dann muss er sich Gedanken machen, wie ist seine Beziehung zu dem Heiligen Geist. Die Gaben und Heiligung, auch ein wichtiger Punkt, ganz wichtiger Punkt. In Korinth gab es viele geistliche Gaben, aber es gibt auch viele moralische Probleme. Ne? Natürlich, dann ziehen die Leute ganz falsche Schlussfolgerungen. Einige sagen, ja, wenn Menschen Gaben haben, dann haben sie moralische Probleme. Nein, völlig falsch. Es heißt nicht, wenn eine Person jetzt eine geistliche Gabe hat, muss sie unbedingt ein Ehebrecher sein oder so. Ne? Nein, es heißt nur, dass es nicht verknüpft ist. Der Heilige Geist schenkt glaubende Christen eine Gabe, und wenn diese Person dann später, nachdem sie diese Gabe bekommen hat, dann irgendwas Schlimmes macht, ne, dann heißt es nicht so, jetzt muss der Heilige Geist sofort hingehen und diese Gabe zurücknehmen, weil diese Person gesündigt hat und so, um sie zu bestrafen. Ja, das macht der Heilige Geist nicht. Das macht er nicht. Und darf er gar nicht machen. Ne? Warum sage ich das? Der Heilige Geist, wenn jetzt der Heilige Geist kommen würde und eine Gabe, zum Beispiel die Gabe der Prophezeiung, zurücknehmen würde, genau in diesem Moment, wo die Person sündigt, dann würden alle Leute sofort hingehen und sagen, Heiliger Geist, bitte vergib mir, ich habe gesündigt und so, ich werde das nie mehr tun, gib mir meine Gabe zurück, weil dann kann ich wieder prophezeien, und dann werden alle merken, dass alles in Ordnung ist. Ne? Aber der Heilige Geist macht das nicht. Er erlaubt, dass die Menschen weiterhin prophezeien und sich immer mehr in Sünde verstricken, und irgendwann sagt der Heilige Geist so, jetzt ziehe ich das zurück. Wenn diese Leute so verstrickt sind in Sünde, dass sie selber nicht mehr zurückkommen können, ne? Damit sie, ich sag mal so, gibt der Heilige Geist den Leuten ein Seil, damit sie sich selbst aufhängen, im übertragenen Sinn natürlich. Versteht ihr, was ich meine? Okay. Dieses Thema ist wichtig, einfach damit wir das verstehen. Wenn jemand eine geistliche Gabe hat, heißt es nicht, oder wenn wir, ne, lass uns das so drehen, wenn wir eine geistliche Gabe bekommen, eine ganz tolle, von Heilung oder so, dann heißt es nicht so, jetzt habe ich das Höhepunkt erreicht. Jetzt brauche ich nichts mehr tun im Bereich der Heiligung. Jetzt kann ich mein Leben weiterführen bis jetzt, weil ich habe diese Gabe bekommen als ein Beweis, dass ich schon perfekt bin. Nee, das ist eine völlig falsche Einstellung, aber viele denken so. Nein, eine geistliche Gabe kann auch gegeben werden für Menschen, die noch, nein, kann nicht, denn die muss gegeben werden zu Menschen, die auf dem Weg der Heiligung sind, aber nicht, ne, das Ziel erreicht haben, weil niemand erreicht das Ziel, die perfekte Heiligung. Niemand erreicht in diesem Leben dieses Ziel. Das heißt, wir haben immer noch Bereiche unseres Lebens, die wir perfektionieren müssen, haben wir immer noch. Und wenn jemand jetzt eine ganz tolle Gabe bekommt, heißt es, er muss weiterarbeiten in der Heiligung. Noch weitermachen, immer weiter, wie jetzt, immer weitermachen in der Heiligung. Ne? Aber viele denken, ja, ich werde mich heiligen, 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 bis ich eine Gabe bekomme. Und dann habe ich mein Ziel erreicht. Weil dann kann ich den Leuten was vormachen, weil ich prophezeie oder weil ich heile und so. Ne? Aber das ist nicht unser Ziel der Heiligung. Wir heiligen uns nicht, damit wir eine Gabe bekommen und dann ist Schluss mit Heiligung. Nein, wir müssen immer weitermachen, immer weiter. Die geistlichen Gaben sind keine Erlaubnis, um gravierende charakterliche Fehler nicht korrigieren zu müssen. Das sind zwei verschiedene Hausnummer. Geistliche Gaben, Heiligung sind zwei Sachen, die parallel laufen. Und darum hat auch Paulus ein ganzes Kapitel geschrieben, 1. Korinther 13. Interessant, ne, dass zwischen 1. Korinther 12 und 1. Korinther 14 1. Korinther 13 liegt, weil 1. Korinther 14 redet auch über die geistlichen Gaben. Ja, das war auch dieser Vers, was wir ganz am Anfang gelesen haben. Und 1. Korinther 12, da wird ganz ausführlich über die geistlichen Gaben geredet. Und dazwischen ist 1. Korinther 13, wo Paulus so ganz weit ausholt und redet ein ganzes Kapitel über die Liebe, wo er sagt, Leute, ist schön und gut, geistlichen Gaben zu haben, ist wirklich gut, wirklich, wirklich gut, geistliche Gaben zu haben, aber was anderes muss man auch wirklich, wirklich haben, die Liebe. Das sind zwei Sachen, die man haben soll. Man soll geistlichen Gaben haben, aber man soll Liebe haben. Eines schließt das andere nicht aus. Es gibt Leute, die dann, wenn sie jetzt eine geistliche Gabe bekommen, dann denken sie so, jetzt bin ich der Boss, jetzt bin ich der Oberdings, ja, jetzt kann ich die anderen mit Füßen treten, jetzt kann ich die anderen von oben nach unten schauen, die Armen, die keine Gabe haben, ne, die mussten sich auch die Zähne ausbeißen, damit sie hinkommen, wo ich bin, ne, wir so viel gebetet haben, bis ich diese Gabe erreicht habe. Ne? Ich bin so stark geistlich und so weiter und so weiter. Und da fängt der Hochmut an etc. Und darum zeigt Paulus, ja, geistliche Gaben sind wichtig, Liebe ist wichtig, Heiligung ist wichtig. Das sind getrennte Sachen, die immer weitergehen müssen. Eines schließt das andere nicht aus. Ne? Zum Beispiel hier Saul wurde von Gott abgelehnt und trotzdem hat er prophezeit. 1. Samuel 15. Ne? Gott hat gesagt, ich will Saul nicht mehr. Saul, ne? Mit dem habe ich nichts mehr zu tun. Und dann läuft Saul neben eine Gruppe Propheten und plötzlich fängt er auch an zu prophezeien, ne? Obwohl Gott ihn schon abgelehnt hatte. Ne? Das heißt, dass einer eine Gabe hat, ist keine Garantie, dass er auch heilig ist und dass er errettet ist. Schwester Nelly, kannst du hier einen Bibelvers lesen? Dann lies bitte hier Matthäus 7, 22 und 23.
Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten verbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Matthäus 7, 22 bis 23.
Ne? Es gibt Leute, die dann einen ganz absurden Schluss ziehen, zu sagen, ja, siehst du, Menschen, die Weissagen und Dämonen austreiben, die sind alle verloren, die landen alle in der Hölle. ganz falscher Schluss. Ne? Was hier gemeint ist, ist genau das Gegenteil. Dass Menschen, die Weissagen und Dämonen austreiben und viele Wundertaten vollbringen, dass diese die besseren Christen sind. Menschen, die wirklich geistlich sind, die voll des Geistes sind. Ne? Das ist der Punkt. Die wirklich erfüllten Christen mit Kraft und so weiter. Aber was ist der Punkt? Diese Leute, die haben viel gebetet, die haben sich viel geheiligt und dann haben sie die Gaben bekommen und dann haben sie aufgehört zu lieben, sich zu heiligen, haben angefangen zu sündigen, aber die Gaben haben sie weiterhin gehabt. Die haben die Gaben nicht verloren. Und dann wird das da mit denen passieren, dass die am Ende nicht gerettet werden. Das ist ein wichtiger Punkt. Gaben zu heilen ist keine Garantie der Errettung. Diese Tatsachen sollen uns als Lektion dienen, dass die Frucht des Geistes das Fundament ist. Ne, die Frucht des Geistes hatten wir studiert schon vor einigen Lektionen. Das ist die Änderung, was der Heilige Geist in unserem persönlichen Leben macht, in unser Herz macht. Und warum studieren wir hier diese Gaben als letzte Lektion? Ja, weil das auch, ich sage mal so, in der Reihenfolge ist, dass wir sollen die Geistesgaben suchen, nachdem wir die anderen Arten, wie der Heilige Geist arbeitet, uns angeeignet haben. Oder wie könnte man sagen, dass wir gelernt haben, damit umzugehen. Und die Geistesgaben, die sind zur Erbauung der Gemeinde, das heißt von anderen Menschen. Aber zuerst müssen wir schauen, dass wir die Erbauung des Heiligen Geistes in unserem eigenen Leben suchen. Und dass der Heilige Geist unser Herz ändert, hier Frucht des Geistes, ne? Das heißt die Liebe, dass er uns erfüllt mit Liebe und so weiter. Damit wir später dann auch diese Gaben bekommen, damit wir die auch gut richtig einsetzen können. Das heißt, wenn jemand prophezeit, kann er prophezeien mit Liebe, aber er kann auch prophezeien mit Stolz. Es sind zwei Arten zu prophezeien und darum ist wichtig, dass wir, wenn wir jetzt prophezeien oder heilen oder etc. evangelisieren, das mit Liebe machen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, aus der Frucht des Geistes heraus. Ganz wichtiger Punkt, ne? Nur Menschen, die auch, ne? Das heißt, diese Änderung im Herzen haben, das neue Leben, das geistliche Leben, sind auch vorbereitet, richtig vorbereitet, um dann später auch die Gaben zu bekommen und richtig einzusetzen, damit es nicht passiert wie hier Matthäus 7, 22 bis 23. Gut, letzte Überschrift, die Gaben sollen gesucht werden. Ja, wie gesagt, das sind Geschenke, wir können nicht bestimmen, aber wir können bitten. Ne? Wir können bitten. Und hier nenne ich auch ein paar Sachen, die Unsinn sind. Ich habe schon gesehen, dass Leute gesagt haben, Prophetenschule. Das heißt, dass sie irgendwo hingehen, um zu lernen, wie man prophezeit. Das ist, ich sage mal so, da schüttle ich den Kopf, wenn ich sowas sehe. Ne? Weil das ist eine Gabe. Ja, es ist gefährlich. Ich sage mal so, ich bin noch nie gewesen in so eine Schule, Prophetenschule, obwohl der Name Prophetenschule ist biblisch. Diese Propheten, wo jetzt Saul da prophezeit hat, diese Gruppe, die hat sich Prophetenschule genannt, aber das war vor 3000 Jahren. Und damals war eine Schule völlig was anderes als heute. Heute ist eine Schule ja ein Gebäude, wo Stühle, wo Bänke, wo Tische sind und eine Tafel und so weiter. Und wo die Leute da jeden Tag hingehen mit ihren Heften und so weiter. Heute ist eine Schule so, aber früher war diese Schule, Prophetenschule, einfach nur ein Haus, wo die Propheten zusammen gebetet haben. Das war völlig was anderes. Das hat nichts mit einem Kurs, mit einer mit einer Schulung oder sowas in der Art zu tun. Die waren einfach zusammen und haben gebetet. Und da gab es einen älteren Prophet, der das geleitet hat und Tipps gegeben hat, wie man das richtig macht oder so weiter. Aber nicht so wie heute eine Schule. Und viele denken, ja, 1. Samuel, Prophetenschule, lass uns eine Schule machen, Leute beizubringen, wie man prophezeit. Das heißt, man kann nur sagen, willst du prophezeien? Okay, dann bete mehr. Oder komm hier zu unserer Gemeinde, da werden sich viele Menschen versammeln und zusammen beten, viele Stunden lang. Okay, das wäre eine Art, wie man Prophezeien fördern kann. Aber nicht jetzt durch Kenntnisse sagen, ja, du musst so machen und so machen. Und wenn du diese Geste machst und wenn du diese Kleidung anziehst oder wenn du dieses Wort benutzt, ne, so wie eine Magie, wie du gesagt hast, Schwester Nelly, ne, so eine Art Magie, ne, das wäre dann schon Aberglaube. Das wäre schon eine Art Magie, ne? Oder zum Beispiel erzwingen, wie ich schon Leute gesehen habe, die dann für andere beten und dann sagen, sprich jetzt in Zungen, ne? Das heißt, quasi Leute jetzt zwingen, das heißt, die sagen, mach das jetzt, ne? Und die Leute tun das einfach, ich sag mal so, die imitieren das dann, ne? Imitieren, aber nicht, weil der Heilige Geist denen diese Gabe gegeben hat, sondern weil sie jetzt das tun sollen, ne? Weil jemand gesagt hat, tu das jetzt, ne? Das ist ganz schrecklich. Das ist eine Lästerung, ne? Weil das soll ein Geschenk des Heiligen Geistes sein. Und dieses Geschenk können wir nicht sagen, tu das jetzt. Nein, wir können nur hingehen und sagen, ja, Heiliger Geist, bitte gib mir diese Gabe jetzt, ne? Und wenn der Heilige Geist sagt, okay, dann gebe ich dir, dann gut, super. Aber manchmal passiert das nicht. Das heißt, meiner Erfahrung nach, ich musste ja viele Tage beten und fasten, bis ich die Geistestaufe bekommen habe und dann auch, wenn Gott mich benutzt in Prophezeiung, ist es meistens dann, wenn ich ja viele Stunden vorher gebetet habe und so. Aber ich kann das nicht bestimmen, ich kann nicht sagen, heute werde ich prophezeien. Ne? Aber wir sollen nach ihnen trachten. 1. Korinther 14, 1. Durch Gebet vorbereiten und der richtigen Einstellung, Bereitschaft zum Dienst in der Gemeinde. Wenn wir sagen, ja, Heiliger Geist, du weißt, oder ja, Vater, Gott, du weißt, dass ich so sehr möchte, dir besser dienen in der Gemeinde, und das wäre dann so hilfreich, wenn ich dann eine geistliche Gabe hätte, ne? Das würde das potenzieren, das würde meine Arbeit dann viel, viel besser sein, wenn ich eine Gabe hätte, ne, wer weiß, ne, bitte, gib mir und so, ne, das heißt, das können wir machen, ne, das können wir machen, weil dafür sind die Gaben gedacht, um andere zu dienen, um die Gemeinde zu dienen, das können wir und sollen wir tun. Hier wieder so ein Vers, 1. Korinther 31. Stefan, würdest du bitte hier lesen, 1. Korinther 12, 31.
Strebt aber eifrig nach den vorzüglicheren Gnadengaben. 1. Korinther 12, 31.
Ne? Wie gesagt, hier 1. Korinther 14, 1, ne, das Gleiche. Ne? Bemüht euch auch eifrig um die Geisteswirkung. 1. Korinther 14, 1 und hier 12, 31. Strebt eifrig nach den vorzüglicheren Gnadengaben. Damit will er auch sagen, ja Leute, es gibt Gaben, die anderen Menschen mehr helfen. Wie zum Beispiel die Gabe des Betens in Zunge oder das Geistgebet, ne, wie wir schon studiert haben, das dient anderen Menschen nicht. Wenn ich im Geist bete, dann wissen die anderen Leute nicht, was ich da sage. Darum soll ich das für mich behalten. Aber es gibt Gaben, die anderen Menschen helfen, wie erst Heilung oder Prophezeiung oder Liebe. Es gibt Gaben, die anderen Menschen mehr helfen, und darum steht es hier, strebt eifrig nach dem vorzüglicheren Gnadengaben. Das heißt, Gaben, die anderen Menschen wirklich helfen. Gaben, die nützlicher sind. Denen sollen wir eifrig streben. Was heißt eifrig streben? Wie können wir das machen? Ja, beten, 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 immer mehr beten, sagen Gott, gib mir, ne? Uns öffnen und so weiter. Und wenn Gott uns dann auch diese Gabe gibt, dann müssen wir auch mit Gott arbeiten. Weil viele haben auch eine falsche Vorstellung, wie die Gaben funktionieren. Weil wenn jetzt zum Beispiel einer die Gabe der Heilung bekommt, was heißt das in der Praxis? Wenn man zu einer Person geht, die krank ist, und dann legt Gott uns aufs Herz die Gewissheit, wenn du für diese Person betest, dann wird sie geheilt. Aber das ist das eine Teil. Das andere Teil ist hinzugehen und sagen, Gott wird dich jetzt heilen. Das heißt, es gibt das Teil, was Gott macht, und das Teil, was wir machen. Das müssen wir dann auch machen. Oder in der Prophezeiung, wenn Gott uns aufs Herz legt, dass wir eine bestimmte Sache einer Person sagen sollen, dann müssen wir auch diese Sache tun. Aber viele haben Angst. Viele sagen, ja, aber wenn ich das sage und das dann nachher nicht passiert, ja, dann halten die Leute den Mund, die prophezeien nicht, und nachher gehen sie nach Hause und weinen und sagen, Gott, aber warum gibst du mir nicht die Gabe der Prophezeiung? Ne? Ja, aber Gott kann nur uns aufs Herz legen, was wir sagen sollen, aber die Worte müssen wir selber sagen. Müssen wir selber den Mund aufmachen, um die Worte zu sagen. Ne? Und darum heißt es, wir müssen auch bereit sein, mitzuarbeiten mit dem Heiligen Geist. Nur dann, ne, können wir wirklich diese Kraft entfalten. Wir brauchen keine Angst vor dem Heiligen Geist zu haben. Im Gegenteil, beängstigend wäre, sich nicht an seinem Werk zu beteiligen. Ja, beängstigend. Ne? Nachdem wir so vieles studiert haben über den Heiligen Geist, können wir diesen Satz schon nachvollziehen. Wie schrecklich ist, wenn Menschen, die jetzt zum Glauben gekommen sind oder schon jahrelang gläubig sind, aber immer den Heiligen Geist in einer Schublade tun oder unter den Teppich kehren. Das heißt, die leben in einem, ich sage mal, kümmerlichen Leben, ein Leben in unter dem Durchschnitt, in den geistlichen Durchschnitt, immer nach geistlichen Krümeln, ne? Die sammeln immer geistlichen Krümel. Sie leben nicht in der Höhe, sondern immer sich kriechend auf dem Boden im geistlichen Bereich, ne? Und das ist ganz schrecklich. Das heißt, wenn wir wirklich mit dem Heiligen Geist arbeiten, wenn wir wirklich zulassen, dass er uns führt und leitet und dass wir lernen, mit ihm zu wandeln, dann werden wir ein geistliches Leben in Fülle erleben. Das ist toll. Halleluja. Amen.